Wir haben im Februar schon als Prediger darüber geredet, was wir predigen wollen. Und heute ist also diese neue Predigtserie dran, weil man kann ja nicht irgendwie nicht immer über dieses eine Thema reden. Und diese Predigtserie, die hat den ersten Thessalonicher Brief als Grundlage. Und der Titel der ersten Predigt heißt Gemeinde, ein Grund zur Dankbarkeit. Und bevor wir uns mit diesem Thema befassen, ist es vielleicht gut, man beschäftigt sich mal kurz mit dieser Stadt Thessaloniki, wo die Gemeinde ist, an die der Brief gerichtet ist. Thessaloniki liegt am Thessalischen Golf, das ist das hier, was ihr da seht. Das ist so ein, fast schon eine schöne geschützte Bucht, etwas größer. Und Thessaloniki wurde gegründet 315 vor Christus durch den mazedonischen König Kassandros. Dieser Mann hat diese Stadt nach seiner Frau genannt, die Thessalonike. Thessalonike, eigentlich, weil da steckt das Wort drin, Thessalien und Nike. Und ihr Vater, der Philipp von Mazedonien, der Vater von Alexander dem Großen, der hat seine Tochter danach, also nachdem er in Thessalien die Thessalier besiegt hatte und das Land dann Mazedonien einverleibt hat, hat er dann letztendlich seine Tochter nach diesem Sieg bei Thessalien benannt. Das ist der Hintergrund des Namens. In der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts vor Christi, also schon ein paar Jahre später, entstand in Thessalonike die erste jüdische Diaspora-Gemeinde. Also das erste Mal, dass außerhalb von Judäa eine Synagogengemeinde letztendlich entstanden ist. Nach dem Sieg Octavians im Jahre 42 vor Christus hat dieser, also der hat bei Philippi, hat er seinen Gegner Brutus. Brutus ist derjenige, der einen Cäsar ermordet hat. Also Octavian und Brutus standen sich gegenüber. Brutus sagte, wenn er gewinnt, dann darf Thessaloniki von seinen Soldaten geplündert werden. Die haben das wahrscheinlich mitgekriegt und haben gesagt, dir helfen wir, wir unterstützen den Octavian, haben ihn unterstützt und als Belohnung dafür wurde Thessaloniki dann quasi freie Reichsstadt. Musste dann wahrscheinlich keine Steuern zahlen und so weiter, also hatte sehr viele Privilegien. Paulus, etwa 100 Jahre später, war auf der Via Egnatia, das war Thessalien, auf der Via Egnatia von Philippi, das war seine vorherige Station, über Amphipolis, dann über Apollonia nach Thessaloniki gekommen. Diese Straße, die Via Egnatia, die war schon einige Jahre alt, also knapp 200 Jahre alt, also schon ein bisschen ausgetreten, aber Paulus ist da wahrscheinlich da hingelaufen. Und als er dann da angekommen ist in Thessaloniki, tut er das, was er immer tut, er geht in die örtliche Synagoge und er predigt das Evangelium von Jesus als dem Messias. Er predigt und Menschen kommen zum Glauben. Und Menschen kommen nicht zum Glauben. Das ist immer das Ergebnis. Die einen glauben, die anderen glauben nicht. Und die nicht glauben, die entscheiden sich dann offensichtlich bewusst dafür, nicht glauben zu wollen. Die Menge aber der Gläubigen, die nahm zu. Und man kann sich vorstellen, da war jetzt schon eine 100-jährige Tradition an Synagogengemeinde oder über 100-jährige Tradition. Die war stark. Es war zeitweilig in Thessaloniki die größte jüdische Gemeinde außerhalb von Judäa überhaupt. Also die waren sehr stark, einflussreich, je nachdem auch. Und dass Paulus da einige gewinnt, das erweckt die Eifersucht und den Neid derer, die nicht gläubig werden wollten, die nicht diesem neuen Glauben folgen wollten. Und deshalb gibt es dann Stress. Aber das ist nicht eine spezifisch jüdische Geschichte, ja, dass die eifersüchtig geworden sind und dann den Mob aufgehetzt haben. Das ist eine Sache, die immer passiert, wenn Jesus gepredigt wird. Das ist immer, wenn irgendwo, und das kann dir in christlichen Kirchen passieren, wenn Jesus als der einzige Weg zum Vater, als das einzig gültige und das alleingültige und das ausschließlich gültige Opfer des Vaters für unsere Sünden gepredigt wird, dann scheiden sich die Geister. Und dann hast du die, die nicht glauben und die, die glauben. Das habe ich selber schon erlebt in meiner damaligen Heimatkirche. Also nichts Neues unter der Sonne. Die Gemeinde, die da entsteht, auch in der Verfolgung letztendlich durch ihre früheren jüdischen Geschwister, die ist beträchtlich, aber Paulus und seine Begleiter müssen die Stadt verlassen. Von dort gingen sie nach Berea. Und auch dort sind sie in die Synagoge gegangen. So sieht ein Gebäude in Berea aus. Vielleicht hat die so ausgesehen damals. Vielleicht ist es einfach auch etwas, was so irgendwann wieder aufgebaut worden ist für die Touristen. In Berea passiert dasselbe. Paulus predigt, Leute kommen zum Glauben. Dort heißt es sogar, dass die nobler waren als die in Thessaloniki und so. Aber es spricht sich rum nach Thessaloniki, dass Paulus da wieder sein Unwesen treibt und wieder Leute zum Glauben kommen. Und dann kommen die Juden von Thessaloniki nach Berea und machen da wieder Opposition. Die Folge ist, Paulus muss weiterziehen. Er zieht dann nach Athen und von Athen dann nach Korinth und legt eine Strecke von 591 Kilometern etwa zurück. Google Maps hat ausgerechnet, er hätte 122 Stunden dafür gebraucht. Das wäre eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 4,8 irgendwas Kilometer pro Stunde zu Fuß. Da muss man schon richtig schnell laufen. Also da muss man Jürgens Füße haben und Birgit so lange Füße und weite Schritte machen können und gut zu Fuß sein. Also ich würde das nicht schaffen. Ich brauche so 35 bis 40 Minuten von hier nach Hause. Und das sind 2,8 Kilometer oder 2 oder 3 Kilometer. Also irgendwie würde das mit mir nicht hinhauen. Auf alle Fälle kommt er da an in Korinth, etwa 50 nach Christus. Und wahrscheinlich hat er in Korinth dann den Brief geschrieben. Nun ist die Frage, da hätte sich wahrscheinlich erstmal erholen sollen. Also ich hätte Erholung gebraucht, aber Paulus setzt sich hin und schreibt einen Brief. Und was ist der Grund für diesen Brief? Gab es Probleme? Ist irgendwas schiefgelaufen? Musste er irgendwas korrigieren? Ja, manche der Briefe, wie zum Beispiel die Korintherbriefe, die sind ja voll von mehr oder weniger gemeindlichen Katastrophen eigentlich und seinem Krisenmanagement. Was denkt ihr? Ermutigung? Sie stärken im Glauben? Okay. Auch das ist eine Möglichkeit, eine sehr wahrscheinliche Möglichkeit, ja, wenn man Hals über Kopf gehen muss, dann bleibt unfinished business. Da wäre noch so viel zu lehren gewesen. In Ephesus waren mehrere Jahre. Ja. In Thessaloniki vielleicht ein paar Wochen, wenn es hochkommt. Und da waren die Gläubigen noch jung. Die hätten Ermutigung, Stärkung gebraucht, vieles an Lehre noch, an Grundlagen legen. Deshalb hat er dann auch unterwegs den Timotheus schon mal zurückgesandt. Timotheus erscheint eher als der liebevolle, weniger forsche Typ. Vielleicht ist er in Thessaloniki etwas unterm Radar geflogen und konnte da unerkannt wieder zurückkehren und die Gemeinde besuchen, ihr Unterstützung geben, gucken, wie es ihr geht, was sie noch braucht und das je nachdem auch ihnen geben. Nun, Timotheus kommt zurück, bringt einen guten Bericht. Es ist immer gut, wenn aus einer Gemeinde Gutes berichtet wird. Helmut und Judith werden sich immer wieder freuen, wenn sie was Gutes von Izmir hören, dass die Dinge trotz ihrer Abwesenheit vorwärts gehen. Und es beruhigt ein Stück weit, dass man weiß, okay, es geht nicht alles der Bach runter. Auf alle Fälle ist all das, Ermutigung, Stärkung etc., Gegenstand. Und natürlich auch bringt Timotheus manche Fragen mit. Ja, ist immer so, wenn die Berichterstatter dann kommen, hey, die beschäftigt das und das, könntest du denen mal kurz was dazu schreiben? Ja, und dann, das ist alles Gegenstand vom 1. Thessalonicher Brief und den werden wir uns in der Folgezeit dann auch annehmen. Heute sind es die ersten 4 Verse und ich habe den Thessalonicher Brief insgesamt überschrieben mit Zunehmen in Heiligkeit oder in der Heiligung. Das hat uns nämlich beschäftigt, als wir uns überlegt haben, was wollen wir eigentlich predigen? Ein Stück weit mehr über Heiligung. Ja, was bedeutet es, heilig zu sein? Was bedeutet es, in der Heiligung zu wachsen? Und ich fand dieses Bild, ich habe es nur ein bisschen ausgebaut, das ist nicht die Leiter der Selbsterlösung, sondern es ist der Weg zum Himmel, den Gott uns gebahnt hat, auf dem wir getrost nach oben steigen, vorwärts gehen. Warum ist dieses Anliegen so brennend für Paulus, das Zunehmen in Heiligkeit und in Heiligung? Warum? Manchmal machen Menschen einen Anfang mit Jesus. Das kennt er. Da kennen viele, können uns an viele Menschen erinnern, die haben mal einen Anfang mit Jesus gemacht, haben stark angefangen und stark nachgelassen, so als hätten sie gleich nach dem Start wie das Rennen aufgehört, nicht wissend, dass man eigentlich bis zum Ziel laufen muss, wenn man mal in der Rennbahn ist. Wir starten, und jeder von uns startet, wenn wir starten mit Jesus, dann starten wir einen lebenslangen Marathon. Das ist nicht nur 45, irgendwas Kilometer. Das ist ein Marathon, je nachdem, für den einen oder anderen ist er länger, aber dauert mit Sicherheit, bis dass unser Herz aufhört zu schlagen oder bis Jesus wiederkommt. So lange dauert unser Marathon. Da gibt es kein Abhocken, kein irgendwie Aufhören, jetzt bin ich lang genug gerannt, jetzt muss Gott mit mir zufrieden sein. Nein, wir laufen, bis Jesus wiederkommt oder bis er uns holt, sei es durch unseren Tod oder durch die Verwandlung, wenn er wiederkommt. Was ist das Ziel von diesem Marathon? Ja, am Ziel steht ja irgendwo immer auch etwas, was erreicht werden soll. Und da kommen euch bestimmt viele Dinge in eure Gedanken, was das Ziel sein könnte. Aber auf die 2 Dinge kommt er wahrscheinlich nicht, die ich habe heute. Und zwar auf Folgendes. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, Jahwe, euer Gott. Das ist Gottes Ziel mit jedem von uns. Wir sollen heilig sein. Heilig sein heißt verwandelt werden in Gottes Eigentum. Ganz und gar. Ihm ganz und gar gehören. Und wenn wir ihm ganz und gar gehören, dann leben wir ganz und gar nach seinem Willen. Okay, das ist jetzt ein ordentliches Pfund. Ja. Tut das hier jemand? Nur nicht ganz. Wahrscheinlich müssen wir das alle sagen. Noch nicht ganz. Wir sind zu 99,999% dran, gell? Das ist wie die 80-20-Regel. Ja? Das will keiner hören, gell? Nein? Eine andere Sache, die Gott mit uns will, ist: Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ist das besser? Ja, das sind Absoluta. Und die erreichen wir wahrscheinlich diesseits des Todes nur schwerlich. Aber macht die Tatsache, dass wir es diesseits des Todes schwerlich erreichen, enthebt es uns der Herausforderung, danach zu streben? Nein. Wir sollen der Heiligung nachjagen, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wir sollen vollkommen sein, wie unser himmlischer Vater vollkommen ist. Natürlich ist es so, dass am Ende der Zeit er all das, was uns noch fehlt, zur Vollkommenheit dazufügen wird. Aber er möchte, dass wir uns jetzt auf den Weg machen. Dass unser innerer Mensch, unser Herz, unser Charakter, unsere Haltung, unser Verständnis, unsere Erkenntnis immer mehr vollkommen wird, wie er vollkommen ist. Und die unsere Taten entsprechend dann eben auch immer vollkommener werden. Das ist das Ziel von Paulus mit den Thessalonichern und sie waren noch nicht am Ziel. Aber er hat auch schon Dinge bei ihnen gesehen, die ihn erfreuen, die ihn zufrieden machen, wo er sagen muss, ja, das ist was Tolles. Und da kommen wir jetzt hin. Das sind die ersten 4 Verse. Da heißt es im 1. Thessalonicher 1, 1 bis 4, der erste Vers: Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade euch und Friede. Die Anrede unterscheidet sich hier bei den Thessalonichern wesentlich von den Anreden an die anderen Gemeinden. Dort werdet ihr feststellen, wenn ihr es vergleicht, da redet er von seiner Apostelschaft. Hier tut er es nicht. Er tut es nicht deshalb, weil er sich im Verein mit den anderen Begleitern nennt, sondern er tut es aus einem anderen Grund offensichtlich. Er hat es nicht nötig, seine Apostelschaft hier groß rauszukehren. Weil diese Gemeinde, wenn man den Brief liest, dann merkt man, diese Gemeinde ist an seiner Seite. Es ist gar nicht die Frage, wer er für sie ist. Und deshalb muss er seine Apostelschaft überhaupt nicht rauskehren. Er weiß, und das ist etwas Wichtiges für ihn, er weiß, dass sie auf dem richtigen Weg und in der Hand Gottes sind. Und das betont er in seiner Anrede. Sie ist eine Gemeinde in Gott dem Vater, in Gott dem Sohn. Und diese Gemeinde ist auf dem guten Grund Jesus aufgebaut. Gemeinden, die auf diesem Grund aufgebaut sind, sind Gemeinden in Gott. Gemeinden, wo Jesus Gott ist und nicht nur ein Mensch, nicht nur ein menschlicher, guter, philosophischer Lehrer. Gemeinden, wo Jesus der Eckstein, das Fundament ist, wo sich alles um diesen Jesus dreht und man ihn einfach nicht loswerden will, sondern ihn ins Zentrum setzen will. Diese Gemeinden sind Gemeinden in Gott. Gemeinden, wo sein Erlösungswerk das Zentrum ist, was er für uns getan hat, Diese Gemeinden sind Gemeinden in Gott. Gemeinden, die Gott will. Gemeinden, die in seinem Willen sind. Und das ist auch, Nebenbemerkung, auch unser beständiges Ziel als Gemeinde hier, als Älteste hier. Arbeiten wir dran mit euch zusammen, dass wir eine Gemeinde in Gott sind. Dass Jesus das Zentrum ist. Dass alles, was er für uns getan hat, das Zentrum ist. Und dann schreibt er weiter, wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Wer von euch hört nicht zu sich sagen, ich bin dankbar für dich? Wer von euch hört nicht gerne? Wer von euch hört nicht gerne, ich bin dankbar für dich? Da streckt keiner auf. Wir hören es alle gerne, oder? Jeder von uns sehnt sich danach zu hören, ich bin dankbar für dich. Ich bin dankbar dafür, wer du bist, was du bist, wie du bist. Als ich 6 Jahre alt war, hatte mein Vater seinen Waldarbeiterunfall. Und er durch diesen Unfall verlor einen Teil seines Sprachvermögens. Er konnte sich noch verständigen, aber sehr behindert, sehr beschränkt. Ja, im Kopf hat alles gut funktioniert, nur die Worte kamen nicht mehr so raus. Und so war normale Konversation, so dieses, hey, was machst du heute und wie geht's dir heute und was beschäftigt dich und hey, weißt du was, ich habe mich so an dem und dem gefreut und übrigens, ich freue mich an dir und übrigens, ich liebe dich und übrigens, ich bin so stolz auf dich. All das fand nicht statt, nicht weil er es nicht wollte, sondern weil er es nicht mehr so konnte. Und das ist etwas, was mir immer wieder so durch den Kopf geht. Vielleicht bin ich deshalb so ein schlechter Komplimenteverteiler. Ich meine, man kann ja immer noch dran arbeiten, ja. Und ich arbeite heute wieder auch dran. Aber dieses Vorbild, dieses selber Erleben, hey, ich bin so stolz auf dich, ich bin so froh, dass es dich gibt. Das weiterzugeben, das gelernt zu haben, das erlebt zu haben und das weitergeben zu können. Und vielleicht bist du auch so jemand, der das wenig erlebt hat und deshalb dich auch schwer tust, andere zu loben, anderen Dank auszudrücken, anderen Anerkennung weiterzugeben, weil du hast es selber nicht so erlebt. Aber wir können ja darin lernen und dahingehend wachsen. Denn ich glaube, dass mein Vater durchaus dankbar war, dass es mich gab nach 2 vorangegangenen, einmal Totgeburt und nach der Geburt geborenen Kindern. Da ist man dann für die nächsten 2 sehr dankbar eigentlich, aber konnte es nicht ausdrücken. Die Gemeinde in Thessalonich hörte das von Paulus, dieses, ich bin dankbar für euch. Ich danke Gott für euch. Ich bin so froh, wie es bei euch läuft. Das hören die und es ist ihm wichtig, sie hören zu lassen. Ich kann Paulus so gut verstehen, dass er sie loben wollte und musste. Denn ich war so froh. Ich musste mir im Sabbatical keine Sorgen machen. Ich wusste die Gemeinde in guten Händen von meinen Mitältesten, von den Leitern, die sie unterstützen, von euch allen. Ich wusste sie in Gottes Hand letztendlich. Und ich war so froh, dass ich sagen konnte, ja, ich bin dankbar für diese Gemeinde, wie sie ist, wie jeder Einzelne ist. Seid ihr dankbar für die Gemeinde? Seid ihr dankbar füreinander? Für die Steffi, ja. Ja, ja. da bin ich dankbar, so dankbar. Aber wenn ich an, oh nein, nee, also, für ihn soll ich dankbar, also Gott, nee, das geht nicht. Geht es uns nicht manchmal so? Ja, wir können durchaus für manche dankbar sein. Aber für alle, Paulus sagt, ich bin für alle dankbar. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Für jeden Einzelnen. Wir werden im Laufe des Briefes feststellen, dass es manches gab in der Gemeinde zu Thessalonich, was auch nicht so super lief. Aber Paulus, bei ihm überwog die Dankbarkeit für das, was gut lief, für das, was gut war, für jeden Einzelnen, der da war. Und er hat nicht gesagt, ja, für den bin ich schon dankbar, aber, na, er sagt erstmal, ich bin dankbar für alle, euch alle. Er war dankbar, dass sie festblieben in all den Schwierigkeiten und Anfeindungen, die sie erlebt haben. Und wer hat von uns keine Schwierigkeiten? Wer hat von uns keine Probleme in seinem Leben? Sowohl als Christ wie als Gemeindeglied wie überhaupt. Jeder von uns hat Schwierigkeiten. Wo Christen sind, gibt es einfach Reibereien. Wo Menschen sind, gibt es Reibereien. Und wo Christen sind, gibt es auch Reibereien. Wir sind zwar erlöst von der Sünde, vom Tod, aber wir müssen erst noch lernen, als Erlöste zu leben. Unsere Erlösung auszuleben, das, was es bedeutet, auszuleben. Und es bedeutet, wir müssen zunehmen in Heiligkeit. Denn das bedeutet es eigentlich. Unsere Erlösung, unsere Errettung auszuarbeiten. Mit Furcht und Zittern. Mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Nicht einfach sagen, ja, ich bin ja erlöst, ich kann jetzt machen, was ich will. Nee, können wir nicht. Und dieses Zunehmen in Heiligkeit, es geht nicht ab ohne Schmerzen. Ohne dass wir uns aneinander reiben. Dass wir uns gegenseitig verletzen. Ich habe wahrscheinlich jeden hier schon mal verletzt. Und bei vielen ist mir es bewusst. Und bei vielen musste ich mich auch schon entschuldigen. Es geht nicht ab, ohne dass wir schuldig werden aneinander. Und es geht nicht ab, ohne dass wir einander um Vergebung bitten müssen und einander vergeben müssen. Wem müsstest du vergeben und hast es noch nicht getan? Wer ist dir mal so sehr auf die Zehen getreten, dass du es heute noch spürst? Wenn es jemanden gibt, dem du verzeihen musst, vergeben musst, dann tu es einfach. Ich sage das einfach jetzt. Dann tu es einfach. Du beraubst dich selbst, du beraubst dich des Lebens, der Freude, des Friedens und der Dankbarkeit. Du beraubst dich. Der andere spürt nichts davon, dass du ihm nicht vergibst, aber du spürst es. Paulus zum Beispiel hätte einen dicken Hals haben können. Ja? Die haben ihn einfach so abgeschoben, wie schon mehrfach. Er ist ja auch mal in Jerusalem abgeschoben worden, als er ein Troublemaker war. Und so wird er wieder abgeschoben, mehr oder weniger. Er hätte einen dicken Hals haben können. Diese undankbare Bande schiebt mich einfach ab. Hat er aber nicht. Er war dankbar für das, was in der kurzen Zeit durch seinen Dienst entstanden war. Und er drückt es folgendermaßen aus. Er ist dankbar, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater gedenken. Unablässig denken die an die Thessalonicher. Vor Gott und Vater. In der Gegenwart von Gott und Vater. Wenn man in der Gegenwart Gottes lebt, wenn man sich ins Gebet begibt, dann kann man in seiner Gegenwart, in Gottes Gegenwart, schlecht negativ denken. Habt ihr das schon festgestellt? Ja, dann geht es einfach nicht so leicht, einen Zorn auf andere zu haben. Irgendwie geht das nicht. Irgendwie ist es so, dass man für das, was ist, dankbar werden in der Gegenwart Gottes und das, was noch nicht ist, dann halt beten, dass es wird. Aber unzufrieden, negativ, bitter und undankbar kann man im Gebet eigentlich nicht sein. Oder wenn man es anfänglich ist, dann arbeitet der Heilige Geist in uns, dass er uns zu dem hinführt, wofür wir dankbar sein können. Er zeigt uns auf, was gut und was wohlgefällig ist. Ich habe mich bei dieser Geschichte gefragt, ist das deshalb der Grund, warum wir oft nicht ins Gebet gehen? Weil wir merken, im Gebet kann ich meine Haltung nicht mehr beibehalten. Da muss ich ja mit in meinem Leben aufräumen. Wenn ich in Gottes Gegenwart gehe, dann muss ich aufräumen. Er lässt mich nicht in Ruhe. Ja, sowohl Bibellesen wie Gebet, diese zwei sehr umstrittenen, umkämpften Elemente unseres geistlichen Lebens, sind beide dazu geeignet, uns immer wieder einen Spiegel vorzuhalten und uns zu korrigieren. Paulus nennt dann auch konkrete Dinge, für die er dankbar ist. Kannst du konkrete Dinge nennen, für die du dankbar bist an dieser Gemeinde? Oder an Einzelnen der Gemeinde? Bei der Paartherapie ist es ja so eine übliche Übung, so dieses. Nun sagen Sie doch mal, was schätzen Sie denn am anderen? Ja, in vielen Filmen sieht man das so. Da hockt die Psychotante da und macht die Therapie und dann muss der Mann als erstes natürlich. Nun sagen Sie mal, was schätzen Sie denn an Ihrer Frau? Natürlich, das, was man nicht schätzt, was einen stört, das weiß man sofort. Da braucht man nicht lange da überlegen. Aber in manchen Filmen ist es so, da müssen die erstmal eine zweite Sitzung, einen Abstand machen, damit sie Zeit haben, über das nachzudenken, was sie am anderen positiv finden. Oder? Kannst du deinem Nachbarn gerade mal sagen, ihr hockt ja teilweise paarweise zusammen. Kannst du deinem Nachbarn mal gerade sagen, wofür du bei ihm dankbar bist? Und für was du bei der Gemeinde dankbar bist? Einfach mal kurz. Braucht ja nur ein Stichwort sein. Schön, dass doch manche aktiv werden können und nicht verstummen. Paulus ist dankbar dafür und er drückt es aus. Er sagt, er denkt an euer Werk des Glaubens in Dankbarkeit. Die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Was fällt auf hier? Ja, was fällt auf? Er denkt in Dankbarkeit und erinnert sich an ihr Werk des Glaubens, die Bemühung der Liebe, das Ausharren der Hoffnung. Was fällt auf? Diese drei. 1. Korinther 13, Ende. Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung. Ja, Das wäre das Verbindende. Aber was fehlt hier? Hier fehlen Absoluta. Hier fehlt, dass die Bewährung des Glaubens, dass der Glaube, dass die Bemühungen, dass das Ausharren, dass das perfekt sein muss. Es fehlt. Nicht, dass man es jetzt großartig erwarten würde, aber die Absenz ist auch etwas. Paulus sagt ihnen einfach, ich bin dankbar für alle eure Werke im Glauben, für alle im Glauben getane Werke. Ich bin dafür dankbar. Die mögen nicht perfekt sein. Ja, sie mögen sogar ziemlich weit davon entfernt sein, perfekt zu sein. Aber ich bin dankbar. Ihr habt angefangen, euren Glauben auszuüben. Ihr habt angefangen, euren Glauben zu leben. Der ist nicht wirkungslos in eurem Leben gewesen. Und das ist schon etwas, was wichtig ist. Dass wir anfangen, unseren Glauben auszuleben. Weiter hinten im Brief schreibt er, dass das Evangelium von Thessaloniki nach Achaia und Mazedonien und darüber hinaus ausgegangen ist. Und ihr seht, ja, was das heißt. Hier Mazedonien, hier ist ganz Mazedonien und hier ist Achaia. Das ist die Karte etwa um 60 nach Christus. So waren die Provinzen eingeteilt. Und das in kurzer Zeit. Da sind die schon unterwegs gewesen, offensichtlich, sind von dort weggegangen, haben das Evangelium verkündigt. Ich bin dankbar für alles in dieser Gemeinde. Ich bin dankbar für den Kindergottesdienst, den ihr macht. Ich bin dankbar dafür, was auch diese Woche wieder gemacht worden ist, an Technik. Ich weiß nicht, ob man es merkt, ich hoffe, man merkt es. Wir haben ein neues Mischpult, neue Verstärker und jetzt kann man das besser abmischen und jetzt sollte eigentlich der Sound für viele angenehmer sein. Und ich danke dem David, ich danke dem Simon und dem Jürgen, dass sie sich die Zeit genommen haben, das zu installieren. Dass sie das gemacht haben. Ich bin dankbar für jeden, der seinen Glauben praktisch auslebt. Denn wenn wir unseren Glauben praktisch ausleben, lernen wir eines sehr schnell. Was lernen wir, wenn wir unseren Glauben ausüben? Wir lernen, wo wir stehen und wo wir noch nicht stehen. Und dass es da eine Distanz zu überwinden gibt, dass wir wachsen müssen. Dass uns noch manches fehlt. Und wir werden als Folge davon demütig. Wir sehen uns so, wie wir sind und nicht so, wie wir gerne sein würden. Und das ist oft ein Unterschied. Und wir werden dankbar für alles, was andere tun. Und wir werden gnädig, wenn wir in Dankbarkeit all das annehmen, was andere tun. Paulus ist dankbar für die Bemühung der Liebe der Thessalonicher. Sie bemühen sich, liebevoll miteinander umzugehen. Sie bemühen sich, das Liebesgebot Jesu zu erfüllen, auch wenn sie es nicht immer schaffen. Und wie der Brief auch noch aufzeigen wird. Wir versuchen als Älteste, liebevoll mit euch umzugehen. Aber gelingt uns das immer? Nein, gelingt uns nicht immer. Wir bemühen uns, euch zu lieben, euch zu dienen mit dem, was wir haben, was wir sind. Aber wir machen Fehler und wir brauchen Vergebung. Und wir bitten um Vergebung und das wird so sein, bis Jesus wiederkommt. Denn wir sind noch nicht perfekt, wir sind noch nicht vollkommen. Und ihr seid nicht perfekt und ihr seid nicht vollkommen. Aber wir bemühen uns. Wir machen uns die Arbeit. Wir arbeiten dran. Die Mühe zu lieben, das ist das Wort, da steckt das Wort Arbeit drin. Sie bemühen sich zu lieben. Sie arbeiten dran zu lieben. Wir müssen alle letztendlich daran arbeiten, einander mehr zu lieben, besser zu lieben, als wir es tun. Das ist ein Stück Arbeit. Es fällt einem nicht in den Schoß. Und es funktioniert auch nicht automatisch, selbst wenn wir wissen, dass Gottes Geist die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen hat. Wir müssen immer noch die Arbeit tun, dann diese Liebe weiterzugeben. Lass uns gemeinsam daran arbeiten, einander zu lieben. Aber wenn wir uns entscheiden zu lieben, dann müssen wir es nicht alleine machen. Wir dürfen uns von der Liebe Gottes füllen lassen und dann haben wir etwas, was wir weitergeben können, was uns zur Liebe zueinander befähigt. Paulus ist dankbar für das Ausharren in der Hoffnung auf Jesus. Für Ausharren könnte man auch das Durchhalten. Ja. Und es ist nicht eine billige Durchhalteparole, bitte versteht das nicht falsch. So nach dem Motto, ja, wird schon irgendwie, irgendwann wird alles wieder gut. Das ist es nicht. Es ist dieses Durchhalten, was sie brauchen in der Verfolgung, in der Anfeindung. Und es ist nicht einfach so, tralalalalala, wir gehen schon da durch, wir sind ja so heilig und wir sind ja, Gott ist mit uns, es ist kein Problem und wir sind der Welt gestorben. Es ist harte Arbeit, dran zu bleiben, durchzuhalten. Die Zeit, in der wir leben, fordert von uns auch ein Stück weit dieses Durchhalten, dieses Dran- und Drunterbleiben. Es fordert von uns Verzicht auf viele schöne Dinge und dann trotzdem dran zu bleiben. Manche verzichten noch drauf, hierher zu kommen. Und ich möchte euch ermutigen, bleibt dran, haltet durch. Wir alle sind herausgefordert, durchzuhalten, dass wir unseren Glauben leben in einer schwieriger werdenden Welt, wo einem nicht mehr zugejubelt wird, wenn man sagt, dass man Christ ist. Wo man nicht mehr bewundert wird für seinen Glauben, für seinen Mut. Es wird von uns vieles verlangen, dass wir uns eben nicht der Gemeinde entfremden, wenn wir längere Zeit nicht in die Gemeinde kommen können. Dass wir die Freude aneinander und an Jesus eben nicht verlieren. Und nicht sagen, ja weißt, der hat mich jetzt auch schon so länger nicht mehr angerufen, ich rufe auch nicht mehr an. Ich habe so oft angerufen, aber jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Es braucht dieses Durchhalten. Nein, ich halte durch, ich bleibe dran. Die Hoffnung, die Paulus hier dankbar erwähnt, ist nicht abstrakt. Es ist eine Hoffnung, das eben nicht eine Hoffnung, dieses wird irgendwann mal besser. Es ist die konkrete Hoffnung, nicht auf was, sondern auf wen. Die konkrete Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Die Thessalonicher konnten nur an Jesus festhalten, in der Nachfolge festhalten, indem sie alle ihre Hoffnung auf diesen Jesus setzten, der von sich sagte, dass er sie nicht allein lässt, dass er bei ihnen ist, dass er sie durchtragen wird, dass niemand sie aus seiner Hand reißen kann. Diese Hoffnung ist konkret und in Römer 15, 13 betet Paulus für die Christen in Rom. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Was ist Paulus' Gebetsstrategie hier? Er betet, dass sie mit Freude und mit Frieden erfüllt werden. Das Ergebnis ist dann, dass sie überreich in der Hoffnung sind. Er betet nicht um Hoffnung, sondern er betet um Freude und Frieden. Im Wissen, dass das dann die Hoffnung hervorbringt. Wenn man ein fröhliches, ein freudiges Herz hat und wenn in diesem Herzen Friede ist, dann hat Hoffnung auch eine Basis. Echte, tiefgehende Freude und bleibenden Frieden kann man sich eben nicht erkaufen, den kann die Welt sich nicht erkaufen. Das merkt man, wenn die Politiker sich mit irgendwelchen Zugeständnissen irgendwelchen Frieden erkaufen wollen, dann haben sie das Zugeständnis gemacht und der Friede ist trotzdem nicht da. Man kann sich Frieden und Freude nicht kaufen, auch nicht durch Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Man kann sich Freude und Frieden nur schenken lassen. Die Freude Gottes bleibt, wenn es keinen Grund zur Freude gibt. Dann bleibt die Freude Gottes trotzdem. Und der Friede Gottes bleibt mitten im Krieg. Wenn es drunter und drüber geht um uns rum. Wenn wir uns in gewisser Weise im Krieg mit meinetwegen mit der Umwelt oder innerlich oder in geistlicher Hinsicht im Krieg befinden, der Friede Gottes bleibt. Halleluja. Deshalb erbittet Paulus das für sie. Wie kommt dieses zustande, dass sie erfüllt werden mit Freude und Frieden, dass sie das bekommen? Es kommt durch den Heiligen Geist. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn der Heilige Geist in dir und in mir ist, wenn er in mir und in dir wirken kann, dann kann er diese zwei Dinge in uns wachsen lassen. Sie gehören übrigens nicht zu den Geistesgaben, die man einfach so kriegt, sondern zu den Geistesfrüchten, die wachsen müssen. Denen wir Raum geben müssen, wo wir dem Heiligen Geist erlauben müssen, sie in uns wachsen zu lassen. Ja, also denkt nicht, ich bete um Freude und Friede und ich kriege das als Geschenk. Da muss man die Kraft des Heiligen Geistes in sich wirken lassen und natürlich dann sich auch in Situationen führen lassen, in denen diese Dinge dann heranwachsen werden, weil sie gebraucht werden. Erlaubst du dem Heiligen Geist, in dir diese Früchte hervorbringen zu können? Gibst du ihm Raum? Sagst du ja zu den Situationen, in die er dich hineinführt, wo diese Früchte dann gebraucht werden? Nee, das lieber nicht. Aber das gehört dazu. Diese Früchte zeigen sich nur, wenn sie gebraucht werden. Es ist keine Frucht wie schöne Blüten, die man rumträgt, einfach damit man schön aussieht. Es ist eine Frucht, damit man sie essen kann. Niemand in dieser Welt muss aber seine eigene Hoffnung und die Voraussetzung dafür, Freude und Friede selber produzieren. Du brauchst dich nicht selbst aufpumpen. Jetzt habe ich Hoffnung. Musst du nicht. Du darfst den Heiligen Geist bitten, dass er dich mit seiner Kraft füllt und dass er dich führt. Und du wirst erleben, dass genau das passiert. Und zum Schluss schreibt er, also kommen wir tatsächlich zum Schluss, und er schreibt, und wir kennen und wissen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Es ist nicht nur so, dass er dankbar ist für ihre Werke, ihren Glauben, ihre Liebe, ihre Hoffnung. Er weiß, und das ist Grundlage der Dankbarkeit überhaupt. Er weiß, diese Leute, sie sind auserwählt. Jeder in Thessalonich, der zur Gemeinde gehört, ist auserwählt. Wenn sie nicht wären, wären sie nicht in der Gemeinde. Wenn wir wissen, dass die Mitchristen von Gott erwählt sind, dann werden wir seine Erwählung dieser Leute nie in Frage stellen. Wir werden weder die eigene Erwählung noch die Erwählung der anderen in Frage stellen. Dann werden wir nicht mehr undankbar sein für diejenigen, die Gott für sich erwählt hat, die er haben wollte. Wenn er sie haben wollte, wenn sie ihm wertvoll genug waren, sie zu erwählen, dann dürfen sie auch uns wertvoll genug sein, sie einzunehmen und dankbar für sie zu sein. Dann werden wir nie daran zweifeln, und das ist das Wichtige, bei all dem, wo wir uns aneinander reiben, bei all dem, wo wir miteinander Mühe haben, dann werden wir nie daran zweifeln, dass Gott mit dir und dir und mir ans Ziel kommt und uns am Ende vollkommen und heilig macht. Dass er nicht aufgibt, bis er sein Ziel erreicht hat. Und dann können wir das Gott durchaus ganz getrost auch überlassen, dass er das auch tut. Manchmal sogar ohne unser Dazutun. Stimmt's? Und nun spürt der eine oder andere in seinem Herzen, vielleicht, ich habe diese Gewissheit der Erwählung nicht. Ich weiß in meinem Herzen nicht wirklich sicher, dass Jesus mich erwählt hat. Ich hoffe, dass er es hat, aber ich weiß es nicht. Oder du weißt es vielleicht sogar ganz genau, weil du bist dir im Klaren, du hast noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen, also kannst du auch nicht zu ihm gehören, also kann er dich auch nicht erwählt haben. Aber möglicherweise hast du diesen Wunsch, erwählt zu sein. Sehnst du dich danach, dazu zu gehören, zu Gott, zu seinem Haushalt? Diese Sicherheit zu haben, jawohl, ich bin Kind Gottes. Egal was kommt, egal vor welche unmöglichen Entscheidungen ich gestellt werde, wie es vorhin erzählt worden ist von der Edel. Ich weiß, ich bin Kind Gottes und egal was ich machen werde, ich kann diese Kindschaft nicht mehr verlieren. Wenn du diese Sicherheit nicht hast, aber den Wunsch danach, dann heißt es, dass der Heilige Geist an dir am Arbeiten ist. Dass er möchte, dass du sein Kind wirst. Dass er möchte, dass du den Schritt tust, die Einladung, die er ausgesprochen hat, die er jetzt ausspricht. Gott, der dich erwählt hat, hat diesen Wunsch in dein Herz gelegt. Und es ist so, als ob du vor der Tür stehst und nur noch durchgehen musst. Das Interessante bei dieser Tür ist, man sieht nichts hinten dran. Das sieht man jetzt schlecht hier. Aber es ist einfach eine Tür. Und man sieht nicht, was hinten dran ist. Und manchmal ist das Leben mit Gott tatsächlich so. Wir wissen nicht, was daraus folgt. Es gibt nur den einen Schritt, herauszufinden, was daraus folgt, indem man einen Schritt durch die Tür tut, indem man sich voll und ganz in Jesu Hand begibt. Und dann wird man feststellen, das, was er versprochen hat, bevor ich in die Tür getreten bin, das hält er. Und darüber hinaus noch vieles mehr, wovon ich keine Ahnung hatte. Du kannst Gott vertrauen. Er will nur dein Gutes, dein Bestes. Und das ist nicht dein Geld. Wir helfen dir gerne, wenn du sagst, ja, ich möchte mehr von Jesus wissen, ich möchte mehr über dieses Erwähltsein wissen, ich möchte mehr über dieses Dazugehören, wozu gehöre ich dann, wenn ich dazugehöre, ich möchte mehr davon wissen. Du kannst uns kontaktieren über diese Kontaktdaten. Wir haben einen Alpha-Kurs laufen, aber der ist schon fortgeschritten. Von daher ist es besser, ein persönliches Gespräch erstmal abzumachen. Aber wir möchten dich einladen, wenn du den Wunsch hast, mehr über ein Leben mit Jesus zu erfahren, dann wende dich an diese Adressen. Ich bin am Schluss und ich möchte euch einladen, wenn ihr Gebetsanliegen habt, einfach ein Handzeichen zu geben. Ist jemand da, der Heilung braucht? Evelyn. Oh.